Naja, okay. Wollen wir langsam in den Podcast reinstarten?
Ja, versuchen wir es mal.
Genau, es geht immer so los, dass ich die Leute begrüße, indem ich sage: Hallo und willkommen zu einer extra feierlichen Folge vom Treibstoff-Podcast. Denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den ihr, liebe Zuhörer, auch schon kennen könntet, denn der hat nichts Geringeres als den PR Bild Award 2018 gewonnen. Ich rede natürlich von Dr. Olf Zuschlag, von dem Verein Minimolars Cambodia und dem Bild Dream Big. Hallo und mein Moin, Ulf, schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Wir hatten vor einigen Tagen, inzwischen sind es fast 2 Wochen her, unser großes Event, den PR Bild Award 2018. Das ist ein Branchenpreis, den wir seit nunmehr 13 Jahren vergeben und dort die besten Bilder der Branche auszeichnen. Das machen wir in verschiedensten Kategorien, wie zum Beispiel Lifestyle, Social Media, NGO und weitere tolle Dinge. Und mit wir meine ich natürlich nicht uns, sondern eine Fachjury und eine öffentliche Abstimmung stimmen darüber ab, was das beste PR-Bild des Jahres war. Und ja, in diesem Jahr hat gewonnen ein ganz besonders schönes Bild, das ich euch mal hier beschreiben möchte. Ich weiß, Podcast ist natürlich das beste Medium, um Bilder zu besprechen.
Auf jeden Fall.
Aber ich werde natürlich auch den Link zum Bild in die Shownotes packen und so, dass ihr das seht. Also das Bild heißt Dream Big. Und es heißt deswegen so, weil Dream Big auf einer Wand geschrieben steht, wie ein Graffiti. Und vor diesem Bild, vor dieser Wand stehen zwei Kinder, zwei kleine Jungs, glaube ich. Der eine steht auf den Schultern des anderen, die sich dieses Dream Big angucken. Und natürlich symbolisiert dieses Dream Big die Träume, die selber vielleicht haben, die ermöglicht werden durch die tolle Hilfsarbeit von vielen Organisationen in Kambodscha, wie zum Beispiel Minimolars.
Ja, was ich besonders schön an dem Bild auch finde, ist, dass da eine kleine Doktorin abgebildet ist, eine kleine Ärztin. Und besonders charmant finde ich, dass es dann eben wirklich ja,
Stimmt.
eine weibliche Ärztin, schönes Spiel ist. Und dass eben auch in der dritten Welt dann schon angekommen ist, dass auch ja, Frauen genau all die Berufe nachgehen können, denen Männer nachgehen können.
Kannst du uns denn, jetzt wo wir gerade schon so konkret über das Bild sprechen, sagen, wo dieses Wandbild herkommt, das abgebildet ist? Wer hat das da drauf gemalt? Weißt du das überhaupt?
So gänzlich genau weiß ich nicht. Es ist ja von einem Projekt, das eben Kindern Unterricht bietet, das die Kinder zur Selbstständigkeit erziehen will. Das ist mitten in Phnom Penh. Und in Phnom Penh gibt es relativ viele Slums, Phnom Penh, die Hauptstadt von Kambodscha.
Natürlich.
Und da gibt es relativ viele Slums, die wirklich mitten in der Stadt sind. Die Leute, die dort wohnen, annektieren dann die Straße, weil wenn sie die Straße annektieren und da ihre ja, Bretterbuden aufbauen, dann passiert es sehr selten, dass die Regierung kommt und sagt, halt, stopp, das gehört uns, das wollen wir zurückhaben. Und wenn aber andere Ländereien eingenommen werden, das heißt, dass man auf ein leeres Grundstück geht, dann besteht immer die Gefahr, dass irgendwann jemand kommt und sagt, halt, ich wohne da doch und verschwindet hier mal. Und das ist eben mitten da in Phnom Penh und daneben ist ein riesen Einkaufszentrum, daneben ja, werden teuerste Autos, Kleidung und ähnliches verkauft und dann sind da 300 Meter komplett andere Welt und die Leute leben da in ärmsten
Ja,
Verhältnissen.
das ist sowas, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man es nicht selber gesehen hat. Man sieht es halt immer, ja, auf Videos, auf Bildern, aber das ist wahrscheinlich für dich auch der Auslöser, dass du dich dann über die Jahre dort so stark engagiert hast, weil du das eben live mitbekommen hast. Aber nochmal kurz zurück zum Bild. Das Bild ist also von einem unbekannten Künstler, das ist einfach da und es wurde sozusagen von den Kids, die drauf zu sehen sind, entdeckt. Und dann war, um nochmal den Fotografen des Bildes zu nennen, dessen Name Anton Bass ist. So geht die Legende, die du mir erzählt hast, dass das ein Schnappschuss war, dass es kein geplantes Bild war, sondern der Fotograf hat es gesehen, abgedrückt und das Ding war im Kasten.
Definitiv. Also es gibt in dem Projekt mehrere Bilder, die eben auch ja, zeigen, wenn du was lernst, dann kannst du was werden. Es ist eben, ja, wachse über dich hinaus. Und es ist ganz spannend. Wir waren mit einer relativ großen Gruppe dort, mit englischen Zahnärzten. Alles größtenteils unsere Freunde oder Freunde geworden. Und einer dieser Zahnärzte ist eben Kieferorthopäde aus London und kam dorthin, hat da gearbeitet, hat endlich mal wieder zahnärztlich gearbeitet und nicht nur Zähne gerade gemacht, das haben wir ihm auch jeden Tag erzählt. Und er machte dieses Bild und wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe. Und er stellte es dann in die WhatsApp-Gruppe rein und alle sagten, wow.
Ach so, also jetzt gar nicht hinsichtlich geschossen, ich will jetzt ein PR-Bild machen, sondern einfach nur das Bild gemacht
Ja.
und erstmal euch geschickt.
Und wir waren eben alles begeistert und haben gesagt, eben stellten auch da schon mit fest, dass es irgendwie ein One-in-a-Million-Shot ist. Und waren ganz begeistert. Und wir haben viele, viele Bilder. Wir haben bestimmt, weil wir so viele Leute waren, 1000, 2000 Bilder, wenn nicht sogar mehr in der Zeit produziert. Und das stach einfach absolut hervor.
Ja, manchmal weiß man dann, dass man da was Besonderes erwischt hat, ne? Wenn es dann einem selber unter 2000 Bildern schon heraussticht. Und ja, ich finde es deswegen auch so schön, dass dieses Bild gewonnen hat, weil, ja, wie du sagst, es war ein echtes, ein echter Moment, es war ein Schnappschuss und mit einer Handykamera geschossen worden. Und das, will ich sagen, stellt in Frage, wie PR-Fotografie sonst funktioniert, denn es gibt ja verschiedene Anlässe und so weiter, aber zeigt halt auch, was man heutzutage selber machen kann, ne? Und worauf es bei einem guten Bild ankommt. Und das ist eben nicht nur die perfekte Technik, dass es ein richtiges Hochglanzbild ist, sondern eben, dass das Bild selber eine gewisse, ja, mystische Energie irgendwie hat, die in dem Bild drinsteckt, die man einfach sofort spürt.
Ich fand es auch faszinierend. Ich habe es eingereicht als 100 Kilobyte Bild und hatte es jetzt gar nicht in der riesen Auflösung und war dann irgendwann ganz glücklich, dass Anton es eben auch noch in hoher Auflösung hatte und es mir dann geschickt hat. Und da ganz spannend, ich bekam es dann im zweiten Anlauf eben in Originalgröße und mittlerweile habe ich es in 80x60 Zentimeter mir mal ausdrucken lassen und auch da ist es immer noch gestochen scharf und es ist faszinierend, was so ein Schleichwerbung iPhone 10 dann doch irgendwie für Bilder fabriziert, aber auch mein Favorite Samsung wird das ähnlich schaffen.
Oder mein Google Pixel Phone, das eine sehr gute Kamera hat. Könnte das wahrscheinlich auch. Mhm. Aber nun mal sind iPhones wahrscheinlich die verbreitetsten Handys bei vielen Leuten und darum, ja, war es nun mal ein iPhone jetzt im Blick. Und ich glaube, es kamen jetzt auch mehrere Dinge zusammen, die begünstigt haben, dass ihr ganz gute Chancen auf den Sieg hattet. Und zwar ist es nicht nur, dass das Bild gut geglückt ist, weil das war ja nun mal ein toller Moment einfach, sondern auch, dass das so ein bisschen, so dieser Look, diese Art des Bildes, auch so ein bisschen einen Bildtrend aufgreift, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob du darüber informiert bist.
Bisher noch nicht.
Dass eben PR-Fotos dem Trend folgen, zumindest in einer bestimmten Sparte, sich der Pressefotografie anzunähern. Also eher nachrichtlich auszusehen und echt auszusehen und eben nicht wie Werbebilder ausschließlich auszusehen, sondern man eben versucht zu gucken, ja, was ist in diesem echten Szenario denn gerade für mich irgendwie als Botschaft noch mit drin, die man auch für Kommunikationszwecke verwenden kann. Das heißt, diesen Trend gab es vorher schon. Und dann habt ihr auch noch passend zu diesem Trend genau das richtige Bild irgendwie geschossen. Und dann ist natürlich auch, was man auch sagen muss, euer Bild ist ja nicht nur Hauptsieger, sondern auch Sieger der Kategorie NGO. Ne? Mhm. Also NGO-Themen, die einem emotional berühren, die berühren viele Menschen emotional. Und deswegen glaube ich, kamen da drei Dinge zusammen. Also einmal der Trend, einmal das gute Motiv und dann die Tatsache, dass eine NGO-Angelegenheit war, eben zusammen, die euch da ziemlich gut in die Karten gespielt haben.
Das, also wir haben eben auch wieder festgestellt, das es strahlt ja dann noch sehr viel Zuversicht aus.
Ja.
Und das ist ja im ja, Thema NGO-Fotografie immer sehr schwierig.
Ja.
Da nicht, also ich könnte den ganzen Tag Bilder machen von schlechten Szenen, von Kindern, die wirklich bemitleidenswert aussehen.
Ja.
Aber darum geht es nicht. Ich versuche das zu reduzieren und oder was ich veröffentlichen. Wenn es denn eben Bilder gibt, wo tief zerstörte Zähne oder irgendwie schmerzverzerrte Gesichter, das veröffentlichen wir nicht, weil das finden wir nicht in Ordnung. Mhm. Das muss nicht sein. Es geht irgendwie darum, dass diejenigen, die abgebildet werden, meistens fragen wir, wenn es noch die Möglichkeit gibt oder aber eben auch sagen, ich möchte oder ist es okay, wenn ihr dieses Bild verwendet? Und in Kambodscha ist es eh so, dass wir meist oder vorher die das Einverständnis erfragen, nicht einfordern, sondern erfragen. Und wenn dann jemand nicht möchte, dass er fotografiert wird, dann ist der eigentlich auch relativ schnell von der Bildfläche verschwunden.
Ja, das hat absolut recht, dass man oft Bilder sieht, die vielleicht dann mit einem Schockfaktor versuchen zu arbeiten, weil das natürlich immer Aufmerksamkeit generiert und es wahrscheinlich auch dieser Hoffnungsschimmer ist, diese Zuversicht, die das auch nochmal so besonders macht. Aber ich finde da, also ich finde, NGO-Bilder sind bei uns beim Per-Bild-Award häufig eine sehr starke Kategorie, weil ich weiß, in diesem Jahr waren auch andere Bilder sehr stark, die auch diese Hoffnung immer so ein bisschen mit drin hatten. Ich kann mich erinnern, eins meiner Lieblingsbilder war auch, das hat leider nichts gewonnen, aus der Kategorie NGO. So ein Mädchen, das in so einer in so einer Art Trümmer-Szenario steht, in so einem Schulmädchen Kleidung und irgendwie Springseil springt oder so. Eben auch, also offensichtlich ein echtes Bild. Echter Moment fand ich auch sehr schön. Da sind einfach ja oft schöne Momente dabei, die man einfangen kann. Weil das ist auch so eine Sache. In vielen anderen Bereichen geht es ja selten um was wirklich Wichtiges. Ne? Also wenn es jetzt die Kategorie, weiß nicht, Produktfoto ist oder Story oder sowas, denkt man sich, ja gut, das ist ein tolles Bild, das ist eine spannende Story und so, aber dass es wirklich um irgendwas geht, was einen berührt, weil es ein ganz menschliches, echtes Leiden ist, ist halt immer was Besonderes bei dieser Kategorie.
Das stimmt. Also, wobei auch bei Produktfotografie, ich glaube, da waren, glaube ich, sogar zwei Bulli-Bilder, wie ich sie mal
Ja,
liebevoll
stimmt,
nennen
ja, von
möchte.
Waterkant, ja.
Ja. Und das ist irgendwie auch dieses Bild, das ich nenne es liebevoll Campingbild, das vermittelte gleich irgendwie so ein schönes ja, Feeling. Und es ist schon toll, in welchen Bereichen man dann doch ja, ausdrucksstarke Bilder generieren kann. Und natürlich freut man sich als NGO. Am Ende will man ein bisschen mehr Bekanntheit.
Ja.
Am Ende freut man sich irgendwie über Menschen, die einen unterstützen. Und da hilft eben ja jede Veröffentlichung, jedes Mal, wenn der Google Alert
Ja.
aufploppt und mir sagt, es wurde wieder ein Artikel über dein Projekt geschrieben, dann freue ich mich.
Genau, das ist eine sehr gute Überleitung. Ich wollte mich gerade fragen, ob ihr als Verein auch nach dem PR Bild Award was schon mitbekommen habt oder wie das für euch war, weil die Bilder ja schon dann überall zitiert werden und darüber gesprochen wird und so. Wie war das denn für euch in den
Also
Tagen nach dem
es
PRBA?
war schon toll, es war vor allen Dingen toll, dass Leute einem ja dazu gratulierten, von denen man jetzt nicht gewusst hätte, dass sie das irgendwie wahrnehmen. Also es war natürlich dank dpa in allen großen Zeitungen, meine Lieblingszeitung, die Bild, es war in der Bild, es war im Fokus, es war in der Welt. Ich fand
Ja.
es schade, es war nicht in der Mopo, jedenfalls habe ich es nicht in der Mopo gefunden.
Ich habe nicht nachgeschaut.
Ja. Und das war schon zu merken, also dass es wahrgenommen wird, wenn man es dann mal monetär betrachtet, was man als NGO denn doch leider am Ende des Tages auch noch machen muss, hat es bisher gefühlt noch nichts gebracht. Es gibt so Geschichten, wir hatten mal einen kleinen Bericht beim Roten Sofa, da sind während der Sendung dann irgendwie Geldspenden, aber auch wenig eingegangen. Da merkte man dann irgendwie, hey, da hatten wir jetzt quasi einen Bericht und es haben phänomenale zwei Leute in der Zeit mit PayPal gespendet. Ja, das wurde veröffentlicht, das hat sicherlich viel, viel mehr Menschen erreicht als denn das rote Sofa. Und da ist bisher noch nichts geschehen, vielleicht tut sich noch was. Es geht auch gar nicht darum, dass man sagt, hey, ich muss jetzt unbedingt eine Spende für irgendwas machen. Am Ende ist es crossmediale Wahrnehmung und wenn dann irgendjemand das nochmal unterschwellig gesehen hat, wahrgenommen hat und dann beim nächsten Mal sagt, hey, da spende ich jetzt mal mein Weihnachtsspenden oder sonstiges hin, ist das völlig in Ordnung. Und es ist toll, es ist eine Ehre. Die Ehre gebührt in keiner Weise jetzt meiner Frau oder mir. Das tolle Bild hat eben unser Londoner Freund Anton gemacht und der hat sich total gefreut. Dem habe ich erzählt, dass ich dieses Bild verwenden möchte, habe ihm aber in keiner Weise erzählt, was ich genau damit machen
Ja.
möchte. Und ich habe es schon im März, hab ich ihn gefragt, weil wir haben es eben bei Facebook veröffentlicht und irgendwo auch mal irgendwo gedruckt. Und dann habe ich ihm nur das Bild von diesem Award geschickt und er war ganz begeistert, weil er hat noch nie einen Preis für irgendwas
Ja.
gewonnen. Und
Das ist ein guter erster Preis, den
ja,
man gewinnen kann.
richtig. Und der war ganz begeistert.
Ja. Ja, sehr schön. Und aber den Preis behaltet ihr oder schickt ihr den
Der
dem?
Preis steht bei uns auf dem ganz klassisch Kaminsims
Sehr schön.
und da wird er jetzt auch erstmal stehen bleiben. Eigentlich, das kann eh keiner in England lesen, das steht da auf Deutsch drauf. Eigentlich gehört er ja zu Anton und aber er hat uns irgendwie zu verstehen gegeben, dass wir ihn bitte gerne behalten sollen. Und was ich auch beim Preis besonders schön fand, und auch das ist ja sicherlich bei den anderen Bildern auch so, bei den anderen Preisen, dass wirklich der Name des Fotografen am
Ja.
größten gedruckt ist. Und das sind immer die, die es auch verdient haben.
Ja.
Und nicht die Organisation und nicht diejenigen, die es eingereicht haben. Und das ist toll.
Ja, das stimmt. Das ist uns auch sehr wichtig, also bei diesem Branchenpreis nicht nur die einreichenden Unternehmen oder Vereine zu würdigen, sondern eben auch die Fotografen selber, die eben oft ungenannt bleiben. Aber trotzdem auch die Unternehmen zu würdigen, weil es ist ja mal ein Zusammenspiel, ne? Also ein Fotograf ist natürlich derjenige, der dann auf den Knopf drückt, aber ein Unternehmen muss ja auch die Idee entwickeln für ein tolles Bild oder die Kampagne oder sich trauen, bestimmte Dinge zu machen oder überhaupt erst das Berichtenswerte tun, was dann ein tolles Foto wird. Deswegen ist beides immer wichtig. Und wo du gerade gesagt hast, dass du schon die Wahrnehmung mitbekommen hast nach dem PR Bild Award, aber jetzt noch nichts Konkretes aber rausgekommen ist, das ist, glaube ich, die typische alte Krux von Kommunikation insgesamt, ne? Also man kommuniziert, 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 hat aber nur ein sehr ungefähres Gefühl dafür, worauf das jetzt einzahlt, wie sich das konkret äußert. Wir haben eben darüber gesprochen, als es darum ging, wie gut oder schlecht unser Podcast hier läuft. Ne? Ja, es ist teilweise schwer zu messen und so, aber man merkt schon, dass Leute das hören und wahrnehmen.
Henry Ford wusste das ja auch schon, dass er nicht weiß, welcher Teil seiner Werbung dann
Ja.
wirklich beim Menschen ankommt, und er hätte ja gern die andere Hälfte gespart.
Das stimmt.
Aber das ist so, und das ist ganz charmant. Deswegen.
Ja, genau. Und von daher, also ich glaube, jetzt haben Minimolar schon ganz viele Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Genau, aber vielleicht kannst du trotzdem, weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was genau Minimolars e.V. eigentlich ist und wie die Gründungsgeschichte war und was ihr alles so treibt. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären.
Also, Minimolars macht grundsätzlich, versorgt bedürftige Kinder in Kambodscha mit kostenloser zahnärztlicher Behandlung. Wir haben relativ klein angefangen. Ich erzähle gleich was zur Entstehungsgeschichte. Und ja, werden immer größer. Jetzt sind wir gerade so in unserem Wachstum, ja, auf so einem kleinen Plateau. Letztes Jahr haben wir gänzlich in Zahlen, können wir es dann dank der Dokumentationsfreudigkeit, die manchmal nicht so vorhanden ist, ja, nicht angeben. Aber wir haben circa 5.000 Kinder kostenlos im letzten Jahr behandelt. Und das ist toll, das ist großartig. Wir haben uns ja so einen Benchmark gesetzt, dass wir eigentlich ganz gerne im Jahre 2020 10.000 Kinder im Jahr behandeln würden. Ob wir das schaffen im Jahre 2020 oder vielleicht doch eher 21 oder 22, das wissen wir noch nicht. Das kommt immer darauf an. Es ist genauso wie in Deutschland, da verliert man mal Mitarbeiter und braucht mal jemand Neues. Und das sind so kleine Steine, die im Weg liegen. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen, oder wie bin ich speziell darauf gekommen? Ich war vor einigen Jahren, wollte ich mal Charity machen, wollte eigentlich etwas ganz anderes machen, wollte nicht nach Kambodscha. Also ich wollte Zahnmedizin, ich wollte irgendwo in einem Dritte Weltland oder in einem ja, Schwellenland ja, Bedürftigen meine zahnärztliche Leistung anbieten. Und hatte mich mit einem Freund zusammengetan, und eigentlich wollten wir nach Südafrika. Südafrika ist jetzt nicht ganz Kambodscha. Das war unsere Intention, das ja Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir wollten surfen und darüber hinaus dann eben an der Uni in Kapstadt mit denen in die Townships gehen und da eben die Leute, die dort leben, behandeln. Die Uni in ja, Kapstadt wollte dann aber relativ viel ja, Geld von uns, dass wir denn kommen durften, was erstmal gar nicht so schlimm ist, nur das Volumen war dann für uns am Anfang, dass wir gesagt haben, das ist zu viel, das schaffen wir nicht in der Zeit zu generieren. Im Nachhinein hätten wir das wahrscheinlich sogar geschafft. Aber dann ist es eben, haben wir gesagt, ach nee, es muss nicht unbedingt Kapstadt werden. Wir gucken uns mal um, was gibt es sonst noch. Und haben einen Artikel entdeckt von einem Zahnarzt aus Regensburg, der war im Jahr 2009 in Kambodscha bei einem Hilfsprojekt und hat darüber einen Bericht geschrieben. Und alles, was er so schrieb, hörte sich eigentlich total spannend an. Und dann haben wir gesagt, oh ja, wir hatten uns bei mehreren beworben, wir hatten in Indien, in Thailand, und die Antwort, ja, Dauer war manchmal 8 Wochen oder manchmal auch 2 Tage. Und dann hatten wir dann eben da nach Kambodscha, beziehungsweise vielmehr nach Australien geschrieben, weil der damalige ja, internationale Direktor des Ganzen, oder wie man es immer nennt, Besitzer, der hat das übernommen von jemand anderes, war Australier oder ist Australier. Und dem haben wir dann geschrieben, und der hat uns, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden geantwortet und sagte, ja, kommt vorbei, wie lange wollt ihr bleiben? Und dann sind wir ja das erste Mal für 7 Wochen nach Kambodscha gegangen. Das war im Jahr 2012. Und ja, haben da in einem Hilfsprojekt, das war ein Zahnärztes-Hilfsprojekt, der Australier ist Zahnarzt, und der hatte da sein Hilfsprojekt eingerichtet, eben das schon vor vielen Jahren. Da gab es 4 Behandlungsstühle, jede Menge Mitarbeiterinnen, es gab keinen Mitarbeiter, es gab nur Mitarbeiterinnen. Und da kamen wir dann an und wurden auch ganz herzlich aufgenommen. Darf man nicht immer sagen, für den Mitteleuropäer ist es dann erstmal so, dass man ein paar Tage braucht, bis man dann die Südostasiaten so richtig hundertprozentig auseinanderhalten kann. Und dann haben wir dann angefangen zu arbeiten und das, die Leute waren alle, oder die Mädels, die da gearbeitet haben, waren alle ganz charmant. Die einzige, die ich so absolut unerträglich fand, war die Direktorin des Ganzen. Mhm. Die wusste, also ich weiß auch vieles besser, die wusste noch mehr besser. Und mit der, also wir sind nie aneinander geraten, aber wir wussten, wir müssen irgendwie erstmal nicht miteinander reden. Und ja, mit der bin ich heute verheiratet.
Das ist die Sambo-Zuschlag, genau. Die auch mit dir auf dem Event war.
Ja, ja. Und irgendwann, wir haben halt zwei,
ja, zum Glück war es nicht Südafrika am Ende, ne?
Man weiß nicht, es hätte auch Südafrika sein können. Ja. Es ist, man weiß es nicht. Nein, ich habe nie irgendwie auch ein Faible für asiatische Frauen gehabt. Ich sollte eigentlich auch Südafrika, aber auch jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich...
Du warst ja nicht auf Brautschau da.
Nee, um Gottes Willen nicht. Ich, wollte eben irgendwie was Gutes tun, wollte natürlich auch noch was lernen. Man macht sowas nicht nur irgendwie, weil man was Gutes tun will, sondern weil man auch selbst davon irgendwie partizipiert. Erstens lernt man ungemein viel, weil man Dinge sieht, die man im klassischen deutschen Alltag nicht unbedingt sieht. Mhm. Und es gibt einem sehr, sehr viel. Und dann waren wir irgendwie in der dritten Woche oder vierten Woche und eine der Helferinnen hat geheiratet, die hat ein, also man ist da irgendwie mal sehr international verheiratet, hat einen Italiener geheiratet und wir sind aus einer kambodschanischen Hochzeit gegangen, was sehr laut, aber auch sehr lustig und sehr spannend ist und es wird auch irgendwie ein, zwei Getränke werden auch getrunken. Und auf der Fahrt dorthin habe ich dann doch mal, wir sind in eine Minivan gefahren, das waren 20 Kilometer von Phnom Penh entfernt. Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, irgendwie 3-4 Sätze mit Sombo mich unterhalten. Mhm. Und während des Abends, wir saßen dann gemeinsam, es gab mal so runde Tische mit 10, 12 Leuten, die da drin saßen. Und dann saßen wir da gemeinsam und ich habe mich dann auch mal ein bisschen mehr mit Sombo unterhalten. Und dann merkte ich, ach, die ist ja gar nicht so schlimm, wie du immer gedacht hast. Ich glaube, auch sie merkte, der ist ja gar nicht so schlimm, wie ich immer gedacht habe.
Wie er wirkte anfangs.
Ja. Und dann, ja, als ich dann 7 Wochen später, also da ab dem Zeitpunkt 4 Wochen später nach Hause fuhr, haben wir schon darüber gesprochen, ob es nicht ganz cool wäre, wenn ich mal wieder käme. Und 3,5 Monate, 4 Monate später war ich wieder da.
Ach, so schnell ging's.
Ja, und verbrachte nochmal weitere 2 Monate dort arbeitend. Wäre es dann so gewesen, dass ich nicht Sombo dort kennengelernt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell wiedergekommen. Mhm. Und dann haben wir diese 2 Monate da sehr intensiv verbracht, uns noch näher kennenlernen können, weil ich auch meinen Kumpel nicht mehr dabei hatte, mit dem ich natürlich auch erstens total viel machen wollte, zweitens dem auch in irgendeiner Art und Weise verpflichtet war. Klar. Und ich sagen konnte, hey, ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt.
Tschüss.
Ich bin dann mal weg, mach du mal die nächsten 4 Wochen, was du immer machen möchtest.
Ja.
Und dann bin ich wieder weggefahren und wir haben viel, dank Skype, dank WhatsApp, ist ja die Entfernung sind 10.000 Kilometer gar nicht so schlimm. Es ist immer noch doof, wenn man sich lange Zeit nicht sehen kann, aber es ist, man ist näher dran, wenn man den anderen...
Die Welt ist kleiner geworden.
Und deswegen konnte das eben auch ganz gut klappen. Und dann ein paar Monate später war Sombo das erste Mal in Deutschland und natürlich hat man mal darüber nachgedacht, wo will man eigentlich leben, wo will man eigentlich seinen Lebensmittelpunkt haben, wenn man zusammenbleibt. Und ich habe immer gesagt, Dentistry made in Germany funktioniert überall. Mhm. Ich kann auch in Asien als Zahnarzt praktizieren, weil ich eine Zulassung da bekomme. Zweitens ist es für die Asiaten, ist made in Germany total sexy. Mhm. Und auch das hätte funktioniert. Aber meine Frau hat gesagt, ich möchte lieber in Deutschland leben als dann in Kambodscha. Und ich bereue es nicht. Manchmal in den Wintermonaten wünscht man sich ein bisschen ins wärmere Klima. Aber es ist eine ganz gute Mischung.
Ich vermute mal, dass ihr auch noch oft da seid, oder?
Ja, definitiv. Also wir sind 3-mal im Jahr da. Mhm. Meine Frau war, glaube ich, sogar dieses Jahr schon 4-mal da, weil sie einmal ohne mich hin musste, weil es so viel zu organisieren gab. Also die Skype oder WhatsApp, wie man es auch immer nennt, jeden Tag mit unseren Mitarbeitern dort. Wir haben 7 Mitarbeiter, wir haben eine Zahnärztin, wir haben eine
Managerin. Die ständig dort sind und dort arbeiten.
Ja. Und sonst kämen wir auch gar nicht auf diese Zahlen. Also es kommen viele...
Das wollte ich eben fragen, wie auf diese Zahl kommt. Ja. Die ist ja sehr
hoch. Kommen viele Volontäre zu uns, viele deutsche Zahnärzte. Es sind fast nur Deutsche, weil in Deutschland wieder mediale Wahrnehmung in den meisten die meisten Dentalzeitungen haben schon mal über uns geschrieben. Und es scheint den Leuten ganz gut bei uns zu gefallen, weil der Ansturm ist riesig und wir sind dann teilweise immer schon bei 2020.
Achso, mit den Plätzen, die noch frei sind. Ah ja.
Und dann, sind wir dann eben nach Deutschland gegangen und es klappt eben dank der Entfernung alles eigentlich sehr gut, aber manche Dinge muss man eben dort regeln. Das heißt, man fährt dann doch ständig hin. Darüber hinaus lebt die Familie meiner Frau und unserer Kinder dort. Deswegen müssen wir oder wollen wir da eh hin.
Da sieht man mal, was so dabei rauskommen kann, wenn man eigentlich der Charity wegen hinfährt und auf einmal ist das eigene Leben davon total in eine neue Bahn geworfen worden. Das ist ja mega faszinierend. Und jetzt gibt es euch als Verein seit 6 Jahren. Also
jedenfalls als deutschen Verein.
Ja.
Ich habe dann die Male, wenn ich da war, eben weiterhin in diesem kambodschanischen oder diesem australischen Hilfsprojekt gearbeitet. Meine Frau war, wie gesagt, Direktorin und hatte aber auch darüber hinaus noch eine eigene Praxis zu Hause. Das heißt, sie hatte einen Behandlungsstuhl bei sich zu Hause, hat da die Hälfte des Tages behandelt und die andere Hälfte eben in dem Projekt. Und irgendwann, als sie dann zu mir nach Deutschland gekommen ist, habe ich sie ja dann ein bisschen dem Land und dem Projekt geklaut. Und meine Frau wusste schon immer, dass sie ganz gerne auch ein eigenes Hilfsprojekt irgendwann gründen möchte. Und dann kamen wir mal wieder, wie das oftmals in unserem Leben anscheinend zu sein scheint, wie die Jungfrau zum Kinde. Die Familie meiner Frau hat ein Haus, ich nenne es mal Hauskirche, es ist ein buddhistischer Wat also eine Pagode und haben ihre Brüder eine Mönchsausbildung genossen. Das ist
ich habe gelesen, dass ihr mit München zusammenarbeitet, das will ich auch noch fragen, das ist das.
Und da war es dann so, dass die Mönche dort haben ein eigenes Hilfsprojekt, die machen Computerunterricht und Englischunterricht und die haben dann gesagt, wir wollen ein neues Gebäude bauen, um das alles unterzubringen. Anfang 2015 wurde da noch unter freiem Himmel unterrichtet. Da war so ein Blechverschlag und da war dann so eine Tafel und da wurde dann unterrichtet. Computerunterricht kam erst später. Und dann haben die ihm gesagt, sie wollen da was bauen und haben uns gefragt, ob wir mitmachen wollen und ob wir auch da etwas machen wollen. Also meine Frau hatte denen schon mal erzählt, dass sie irgendwann ein zahnärztliches Hilfsprojekt gründen möchte. Und dann fragten sie uns, ob wir da nicht mit einsteigen wollen, sowohl finanziell als auch irgendwie was organisatorische Dinge betrifft. Und dann haben wir gesagt, ja, wollen wir. Und es hat dann, ich glaube, ein knappes halbes Jahr gebraucht, dieses Gebäude zu bauen. Dann haben meine Frau und ich am Anfang viel Geld selbst in die Hand genommen, weil wir waren ja erstmal noch nicht gemeinnützig. Wir haben ein gemeinnütziges Projekt aufgebaut, aber alles, was man so davor, bevor man wirklich dann etwas Gemeinnütziges macht, investiert, ist oftmals Eigenvergnügen. Und dann haben wir ganz klein angefangen. Wir haben mit einem Behandlungsstuhl angefangen, wir haben viel an Instrumenten, an zahnärztlichen Instrumenten aus dem Inventar meiner Frau genommen und hatten dann eine Zahnärztin, eine Helferin, einen Behandlungsstuhl und haben angefangen, in einem sehr armen Gebiet, dort ist diese Pagode, bedürftige Kinder zu behandeln. Und das haben wir im Mitte 2015 haben wir den ersten Patienten behandelt. Und dann haben wir unsere Gemeinnützigkeit, denn da haben wir uns einen Verein gegründet, unsere Gemeinnützigkeit hier uns anerkennen lassen. Und seit August 2015 gibt es uns denn jedenfalls als deutschen Förderverein, wie ich es mal liebevoll bezeichne, dass fast alles Geld, Spenden, Ähnliches kommt eigentlich aus Deutschland für das, was wir da machen. Wir versuchen langfristig eben dort eine Eigenständigkeit reinzubringen. Das heißt, wenn wir nicht da sind, jedenfalls wir arbeiten nur vormittags, am Nachmittag kann unsere Zahnärztin oder unser Zahnarzt auf eigene Kosten behandeln, kann dort Umsätze generieren, kann da Lebensunterhalt generieren. Und irgendwann, wir wissen nicht, wann es sein wird, wäre es schön, wenn das Ganze autark funktionieren würde. Ja. Das ist so der Wunsch von jedem Entwicklungsprojekt, deswegen heißt es ja auch Entwicklung, Ich glaube immer schwer daran, dass so etwas dann auch wirklich funktionieren wird. Es gibt so öffentliche Förderungen, da muss man dann auch mal die Nachhaltigkeit nachweisen. Dann muss man für mich abstruse Ideen haben, wie sich das denn irgendwann selbst
Okay.
finanzieren soll. Und das sind dann so Alibi-Finanzierungen. Und das finde ich so ein bisschen albern dabei. Ich wünsche mir, dass es irgendwann eben dieses Projekt, dass der Bedarf dieses Projekts nicht mehr da sein muss. Das heißt, dass erstens die Kinder alle das ist natürlich ein frommer Wunsch,
Ja.
dass die Kinder alle aufgeklärt sind, dass die irgendwie wissen, wenn ich meine Zähne nicht putze, dann gehen die kaputt und
Ja.
fallen aus. Dass die Leute sich das leisten
Ja.
können. Also unsere kleinen Patienten können sich das nicht leisten. Die Eltern meinen manchmal, sich eher ein tolles Telefon leisten zu müssen, als
Ja.
dass eben Geld in Anführungsstrichen in das Kind oder in die Versorgung des Kindes gesteckt
Aber
wird.
fehlt es nicht auch an Strukturen in dem Land, dass eben kein Gesundheitssystem oder zahnärztliche Versorgung in dem Maße da ist?
Ja und nein. Also der Output an Zahnärzten in Kambodscha ist mittlerweile so immens groß, dass eigentlich die dreifache Menge an Zahnärzten ausgebildet
Ja.
wird zu dem, was gebraucht wird. Es gibt ganz viele arbeitslose Zahnärzte. Es hat sich stark gewandelt. 1993 gab es eine tolle Studie zu. Ich glaube, 345 Zahnärzte für 14 Millionen Einwohner. Mal so als Vergleich: In Deutschland haben wir ungefähr 65.000 tätige Zahnärzte für 80 Millionen Einwohner.
Okay.
Und da jetzt die Kinder können es sich nicht leisten, zu einem Zahnarzt zu gehen, wo sie $20 für eine Füllung bezahlen
Ja.
müssen. Der Durchschnittskambodschaner verdient irgendwas zwischen 60 und $70 im Monat. Dann ist das einfach verdammt viel Geld.
So, und du sagst, also die finanzielle Unabhängigkeit, also dass die Autarkheit ist das Ziel, aber wahrscheinlich noch etwas weiter weg.
Ja.
Das heißt, ihr finanziert euch jetzt selber und über Spenden oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir sind gemeinnützig. Jeder, der uns etwas spendet, kriegt, bekommt, wenn er möchte, eine Spendenbescheinigung. Das ist immer so, ich sage das jetzt so ein bisschen suffisant, bis 200 € braucht man eigentlich keine Spendenbescheinigung. Da reicht eigentlich der Kontoauszug. Und es gibt Menschen, die wollen dann für 10 € immer Spendenbescheinigungen haben. Das ist dann nicht undankbar von mir, aber ich bin dann immer derjenige, der diese Spendenbescheinigung ausstellt. Und manchmal denke ich dann, ach, in der Zeit könnte ich jetzt auch irgendwie was anderes machen und dann das spenden. Und dann kommt das aufs Ähnliche raus. Aber das ist dann so und da will ich auch nicht undankbar erscheinen. Jede Spende hilft uns. Wir haben ein paar Dauerspender, das ist total schön, wenn da monatlich dann irgendwie immer ein paar Namen auftauchen auf dem Kontoauszug. Das freut einen total.
Da kannst du ja auch Aufklärungsarbeit leisten hier im Podcast, dass die Spendenbescheinigung nicht notwendig
Ja.
ist. Kann man sich ja mal merken. Um Spenden einzunehmen, muss man ja auch als gemeinnütziger Verein PR-Arbeit machen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ihr überhaupt bei unserem Award mitgemacht habt, weil ihr offensichtlich PR-Bilder produziert. Und da interessiert mich natürlich, weil wir hier ein Kommunikationsunternehmen sind, wie ihr kommuniziert. Also bleibt bei euch überhaupt ressourcen- und zeitmäßig viel übrig, dass ihr Kommunikation betreiben könnt? Oder ja, wie löst ihr das für euch?
Also wir haben das Glück, dass wir, was jedenfalls die ganzen grafischen Darstellungen betrifft, wir eine Grafikerin haben, die das alles pro bono macht. Die hat uns mal kennengelernt über einen Kontakt und dann hat die gesagt, ich finde das so großartig, was ihr macht. Das ist Juliane Laske. Also wer mal schöne grafische Sachen machen möchte, gerne da mal googeln. Die macht tolle Sachen, die macht irgendwie unsere Visitenkarten, unsere Flyer. Wir haben größtenteils Baby- und Kinder-T-Shirts mit Minimolas-Logo, die total schön designt sind. Sowas bleibt immer hängen. Ich nutze natürlich auch ein bisschen meine Praxis als Bühne für die Werbung. Und wenn ich dann Patienten habe, die ein Kind haben oder gerade ein Kind bekommen haben, dann gibt es irgendwie mal einen Strampler oder ein T-Shirt mit Minimolas-Werbung. Und sind halt Dinge, die dann wahrgenommen werden. Und wenn ich nur redundant alle Hamburger Kinder mit Stramplern versorge, dann werden wir dann doch sehr stark wahrgenommen. Nein, das ist natürlich nicht möglich. Aber eben auch mit kleinen Goodies mal Menschen an das Thema heranführen. Wir sind ganz dankbar für Google Ads, also ja, kostenlose Google-Werbung für NGOs. Das hilft uns, glaube ich, sehr. Also das ist auch wieder schwer messbar, dass wirklich jemand über Google Ads kommt, dann auf den Spenden-Button klickt und da eine Spende reinkommt. Ist, glaube ich, einmal passiert.
Okay.
Trotzdem haben wir 10.000 Besucher auf unserer Website im Monat. Viele verlassen die Website auch dann gleich wieder, weil
die Webseite minimolas.de übrigens,
genau.
Falls jemand mal draufschauen möchte.
Und das ist, also die Website ist schon viel für Volontäre angelegt. Also es wird viel beschrieben, wie ist es, wenn man zu uns kommt, wenn man als Zahnarzt oder als zahnärztliches Fachpersonal zu uns kommt und dort arbeitet. Es geht natürlich auch darum, wieder Menschen anzusprechen und die vielleicht mal dazu bewegen, was zu spenden. Das ist jetzt gar kein Problem, aber es ist ein Thema. Man hat natürlich eine immense Anzahl an Hilfsprojekten, die alle oder viele es wert sind, dass man da spendet.
Das stimmt.
Und ich sage es auch immer so plakativ, Kinderzähne in Kambodscha sind jetzt vielleicht nicht so sexy wie ein Kinderhospiz, obwohl ich es traurig finde, dass in Deutschland ein Kinderhospiz irgendwie auf Spenden angewiesen ist. Aber das ist dann leider so und auch so Patenschaften finde ich total großartig. Also wenn ich mir Plan angucke, was die machen. Aber ich finde, man muss immer das machen, was man am besten kann. Mhm. Und meine Frau und ich können Zähne am besten. Mhm. Und für viele Menschen ist es auch immer so erstmal nicht greifbar und sagen, ach, Zähne, das ist
doch. Dabei ist doch eigentlich sehr konkret. Also da kann man sich schon sehr konkret vorstellen, was dann da passiert.
Ja. Ja. Aber viele sagen eben, das ist gar nicht so wichtig. Und dann wird in Anführungsstrichen die Herz-OP oder sonstiges erstmal darüber gesetzt. Oder es gibt viele, viele tolle Projekte eben auch, chirurgisch tätige Projekte. Das Spannende bei dem Thema Zähne ist, wenn ich nicht schöne Zähne habe, wenn ich eine Zahnlücke habe, finde ich keinen Job im Hotel, in der Bank, ich finde keine nette Ehefrau, ich finde keinen netten Ehemann. Das ist eben so, dass man wirklich sagt, das gehört zum ästhetischen Gesamtbild. Mhm. Und wenn da irgendwas imperfekt ist, dann liegen einem sehr viele Steine im Weg. Mhm. Und das ist eben genauso wichtig wie viele, viele andere Dinge auch. Und darüber hinaus, Zahnschmerzen sind ein ganz, ganz fieser Schmerz. Und ich glaube, 2/3 aller Dritte Weltkinder haben schon viele Tage in der Schule verpasst, weil sie Zahnschmerzen hatten. Und das ist eben auch, was vielen gar nicht so bewusst ist. Und wenn ich dann halt nicht in die Schule gehe, dann lerne ich auch nichts und dann komme ich auch nicht mit.
Ich finde es auch wichtig, dass es solche Vereine gibt wie euren, deswegen, weil man das sonst aber vergisst, ne? Weil man eben von den, ich sag mal, größeren, sexiereren NGO-Themen da einmal alles mitbekommt und das alles weiß und damit eigentlich schon erfüllt ist und denkt, okay, gut. Und dass es aber noch mehr Probleme gibt, die vielleicht erst auf den zweiten Blick oder auf den dritten Blick vielleicht erst ersichtlich sind, aber genauso groß sind oft oder wie du gerade ausgeführt hast, riesige Folgen haben können. Weil man eben, wie zum Beispiel im Fall der Zähne, nicht mehr am sozialen Leben so partizipieren kann, wie man gerne würde oder eben sich mit ganz schlimmen Schmerzen rumplagen muss. Das vergisst man oft, dass es das gibt, eben weil die anderen Sachen das oft überschatten. Ich hatte auch letztens irgendwo, hat jetzt mit euch gar nichts zu tun, aber ein Bild gesehen mit dem Hinweis darauf, dass was in Deutschland am wenigsten gespendet wird für Obdachlose, sind irgendwie Socken. Mhm. Dabei sind die so wichtig, ne?
Stimmt.
So, oder, ne, man spendet immer alles wirklich, aber eben, es fehlt wohl unglaublich an Socken. Wenn man denkt, ja gut, es gibt doch 1000 wichtige Sachen als Socken. Ja, klar, aber Socken gibt es halt auch. Und so, und genauso kann man sagen, Zahngesundheit gibt es halt auch. Und das ist auch extrem wichtig, gerade da, wo es diese Strukturen zumindest nicht bezahlbar gibt. Nee, von daher glaube ich nicht, dass jemand in Sinn zweifeln würde davon, aber ja, es ist eben wichtig, PR-Arbeit zu machen, es ist wichtig zu kommunizieren, bekannter zu werden und so weiter. Und ihr habt ja schon gewisse Strukturen, aber vielleicht kannst du mal erklären, also was hat das Bild, mit dem ihr gewonnen habt, wofür habt ihr das benutzt? Habt ihr das in eurer Kommunikation eingebunden, in Newsletter oder auf eurer Seite oder wie kann man sich das vorstellen?
Größtenteils, also wir sind sehr aktiv auf Facebook. Facebook ist immer so schön einfach. Ich muss nicht irgendwie erstmal meinen Website-Baukasten öffnen und muss da irgendwas hochladen. Es geht alles dann doch relativ schnell und einfach mit Facebook. Und die Kambodschaner benutzen auch unglaublich viel Facebook. Und deswegen ist es da ein sehr gutes und probates Medium. Und das ist eigentlich das Aktuellste, ja, womit wir arbeiten. Und
Ist ja auch kostenlose Reichweite, wenn du so
richtig,
willst, ne?
ja. Und es ist immer die Frage, jedes Mal, wenn Zeitungsartikel geschrieben werden oder Fachartikel über uns, reiche ich immer eine Anzahl an oder verschiedene Bilder ein. Und es gibt dann so Bilder, die werden dann doch häufiger genommen. Das Dream Big habe ich, glaube ich, weil wir nicht viel in den letzten Monaten wirklich ja, Printmedien hatten, habe ich noch nicht weitergereicht. Ich glaube, es würde wahrscheinlich auch mal genommen werden. Auf der anderen Seite ist es dann ja zu abstrakt, weil es auch erstmal nicht ja, mit Zähnen zu tun hat. Und wenn man dann eben über unser Projekt berichtet, dann ja, hat dann doch eben oder wird oftmals eben geschrieben, es hat mit Zähnen zu tun und dann wollen die alle immer einen Behandlungsstuhl und wollen irgendwie ein Kind, das lächelt
Aber ich
und
glaube tatsächlich, dass es vielleicht, ich habe ja vorhin schon versucht, drei Gründe aufzuzählen, warum euer Bild so erfolgreich war. Das ist vielleicht ein vierter Grund sogar. Das ist halt nicht so die Botschaft, nicht so direkt mit dem Holzhammer ins klapprige Gebiss, also wenn das Witz geschlagen wurde, sondern ja, dass ja, eher impliziert ist.
Wir sollten
Genau.
es wahrscheinlich mal als Titelbild auch noch auf der Facebook-Seite implementieren. Weil
Das solltet ihr machen.
ja, wobei das da ist, finde ich auch total großartig. Das ist so ein Hip-Hop-Projekt und das
Wir
sind die.
sprechen gerade, liebe Zuhörer, über die Facebook-Seite von Minimolars Cambodia e.V. Nur, dass ihr das wisst, schaut mal drauf unter Minimolars Cambodia e.V. auf Facebook.
Und das ist eben auch, das vermittelt auch wieder, finde ich, so viel Power und so viel Freude. Und deswegen ist es dann eben jetzt da. Wir hatten da eine Zeit lang immer, weil das sind immer verschiedene Sichtweisen. Der Wurm muss ja dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und meine Frau möchte dann eigentlich immer ganz gerne, dass irgendwo auch nochmal die deutsche Flagge auftaucht. Es gibt so viele Bilder,
Witzig, dass
wo.
deine Frau das gerne will.
Ja, das ist.
Die scheint deutschaffin zu sein. Die wollte auch mit
Ja.
in Deutschland leben, die Flagge über.
Ja, man weiß es auch nicht, aber es ist suggeriert eben jedenfalls in kambodschanischen Kreisen dann immer so eine gewisse Art von Professionalität.
Ja,
Und
nachvollziehbar. Deutschland ist ja auch eine der reichsten Nationen der Welt. Wenn die dabei sind, wird schon irgendwie, ne?
Und das ist eben immer die Frage. Es gibt so Sachen, wir wurden viel auch von Stiftungen teilweise unterstützt, von der APO-Bank-Stiftung. Großartig, wo ohne viel Bürokratie geschehen ist. Wir haben teilweise von privaten Leuten eben auch irgendwie große Summen bekommen, ohne eben ja viel dafür Rechenschaft abzulegen und eben dann auch zur freien Verfügung. Und es gibt dann aber so Sachen, die sagen dann, ja, ich spende euch das für das und das. Und das wird dann manchmal gar nicht gebraucht. Aber man braucht immer Projekte und es muss alles, wenn ich auch einem öffentlichen Förderer sage, ich will davon ein Jahr lang Gehälter zahlen, ich will davon ein Jahr lang meine Helferinnen oder wir bilden eben auch aus, wir holen aus dem Hilfsprojekt, das Dream Big Hilfsprojekt, da ja, bilden wir Helferinnen aus oder bilden dann irgendwann die Fertigen zu Helferinnen aus, damit die dann eben auch gute Zukunftsaussichten haben. Und da ist es dann so, wenn ich sage, ich möchte ein Jahr lang Gehälter zahlen. Das findet keiner sexy. Aber wenn ich sage, ich will einen Behandlungsstuhl kaufen oder ich will unser Traum irgendwann einen eigenen Bus für unsere mobilen Einsätze haben, das ist dann immer ein Projekt, aber es darf nicht zu teuer sein. Das heißt, wenn ich sage, ich brauche irgendwie einen Bus, der kostet $30.000, dann schlucken alle immer und sagen, oh, das ist ja viel zu
Das geht
viel.
aber günstiger.
Genau. Und auf der anderen Seite, es muss immer irgendwas sein und im Idealfall schreibt man dann noch seine Firmenlettern darauf und kann sagen, der Kompressor hier, der ist von uns gespendet und das ist der siebte Kompressor, den der Minimalers
Da kannst du ja den
bekommt.
Mitarbeitern entsprechende T-Shirts
Ja.
aushändigen. Mein Gehalt wurde finanziert von
Ja, das ist,
Spender
ja.
XY.
Und natürlich ist immer die Frage, warum spendet man oder warum spenden große Firmen und die wollen denn, ich würde total gerne das haben, dass da VW oder Mercedes auf unserer Website steht. Für die würde ich dann auch so einen Spender-Button oder Unterstützer-Button einrichten. Den haben wir noch nicht.
Also falls gerade jemand zuhört von VW oder Mercedes.
Es kann auch was anderes sein, es muss keine deutsche Automarke sein. Toyota, Nissan
Es gibt
und
sehr
wie sie
viele
alle
schöne
heißen.
Automarken.
Ja, alles völlig tiefenentspannt.
Genau. Wie kann man sich denn bei euch, also wenn man euch unterstützen will, wie kann man das denn am besten tun? Natürlich einerseits durch Spenden, aber was kann man denn noch machen, um euch zu helfen?
Also alles, was uns bekannter macht, hilft uns ungemein. Man muss da ja manchmal, weiß für sich, ich kann etwas, um das Ganze bekannter zu machen. Mhm. Für mich ist das immer abstrakt. Ich bin in erster Linie Zahnarzt. Mhm. Ich habe geringe Kenntnisse von Marketing. Trotzdem habe ich irgendwie bin ich marketingaffin. Das heißt, was ich erlebe bei anderen Hilfsprojekten, wir sind zumindest das einzige zahnärztliche Hilfsprojekt in Hamburg. Es gibt aber eben in anderen Bundesländern auch zahnärztliche Hilfsprojekte, die teilweise über die Kammern organisiert werden. Und die erzählen mir dann immer, dass wir es ja dann doch in sehr kurzer Zeit geschafft haben, sehr bekannt zu werden. Und warum ist dann am Ende, welche einzelne Maßnahme oder welche Summe der Maßnahmen denn dazu geführt hat, das weiß man eben nicht. Und wenn man uns halt nicht monetär unterstützen kann, möchte oder sagt, hey, ich habe irgendwas anderes Tolles, was ich für euch machen kann, dann sind wir da für alles offen. Und damals zum Beispiel, als diese Grafikerin zu uns kam Juliane dann sagte, hey, ich habe jetzt erstmal irgendwie nicht so viel Knete, ich bin noch irgendwie im Entstehen meiner Wirkungsgeschichte, aber ich kann, glaube ich, ganz, ganz schöne grafische Dinge. Und wir hatten mal ein anderes Logo und die hat zum Beispiel unser Logo als erstes überarbeitet. Das Logo habe ich dir vorhin auf meinem Schal gezeigt.
Stimmt,
das alte Logo.
Richtig.
Das war noch so ein bisschen verspielter. Stimmt. Das hat ein Kambodschaner gemacht, ein Grafiker, der das wahrscheinlich größtenteils bei Windows 3.1 zusammengeklaut hat.
Hat auch seinen Charme.
Ja. Und sie meinte, ihr braucht das irgendwie ein bisschen moderner und hat das dann für uns gemacht. Hat uns 6, 7 verschiedene Varianten. Und dann hatte erst noch Augen, aber es sah so ein bisschen creepy mit Augen aus.
Genau, das Logo ist ein Zahn, der eine große Zahnbürste in der Hand hält, vor einer Weltkugel und einem Daumen nach oben. Auch das werden wir natürlich nochmal für euch verlinken, dass ihr die Bilder auch mal sehen könnt, über die wir hier reden.
Sehr gut, das ist das der moderne Podcast. Da braucht es dann nochmal kurz eine kleine Erklärung.
Ja.
Und die hat dann eben viele Drucksachen für uns gestaltet und ab und zu auch gesagt, hier, ihr braucht nochmal das und das. Und
das könnte besser aussehen.
Ja, ne? Und das ist dann eben ganz toll. Dann hatten wir eine Zeit lang jemanden, der hat für ein zahnärztliches Unternehmen auch gearbeitet. Und der hat gesagt, ich finde das so toll und ich möchte euch ein bisschen redaktionell unterstützen. Mhm. Der hat dann leider neue Baustellen in seinem Leben aufgetan und hatte dann dafür keine Zeit mehr.
Das ist ja auch so eine Sache, dass man sich Wohltätigkeit zu betreiben ja auch leisten können muss.
Mhm. Ja.
Nicht nur monetär, sondern auch zeitlich und vom Energiehaushalt. Ne?
Definitiv. Und es gibt dann manchmal Dinge, die sind dann wichtiger.
Ja, klar.
Wir haben vor knapp 16 Monaten ein zweites Kind bekommen. Und da ist es dann auch so, dass man erstmal in den ersten Monaten irgendwie voll und ganz darauf fokussiert ist und dass man dann Dinge nicht schleifen lässt, aber dann wird mal die E-Mail-Liste länger man kann nicht alles machen, der Tag hat nur 24 Stunden. Und
darum ist es auch wichtig, sich gleich eine Struktur aufzubauen, dass nicht alles von der eigenen Person abhängt.
Ja.
Dass man eben Dinge abgeben kann.
Und wir haben eine ganz hervorragende Managerin in Kambodscha, die macht viel für uns, die nimmt uns viel Arbeit ab. Wir haben sichere Hände, durch die dann irgendwie die Gehälter gehen. Das ist eben auch immer in dritte Weltländern nicht ganz so einfach.
Wahrscheinlich ein Thema für sich, diese ganze bürokratische Organisation von solchen Dingen.
Aber es klappt ganz gut. Ich glaube, wir haben einen minimalen Schwund und wenn es dann ein Kugelschreiber ist, der verschwindet. Aber es ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wenig und das ist toll und das macht einen irgendwie stolz.
Ich sehe auf eurer Seite, ihr habt nämlich auch als Reiter den Punkt freiwillige Helfer. Mhm. Kannst du denn irgendeinen Bereich nennen, wo du sagst, da bräuchten wir eigentlich Unterstützung? Mhm. Da fehlen uns gerade entweder Kenntnisse oder zeitliche Ressourcen?
Also bei dem Punkt jetzt auf der Website ist es speziell eigentlich mehr für zahnärztliches Fachpersonal.
Ja, kann ja auch, also.
Ja, also da bin ich total offen. Alle Podcast-hörenden Zahnärzte, zahnmedizinischen Fachangestellten, Prophylaxe-Assistenten, wie sie alle heißen, gerne, gerne mir eine E-Mail schreiben. Die beantworte ich dann auch relativ zeitnah, wie ich gerade schon verraten habe. Da auch nicht böse sein, wenn es mal länger dauert. Ich lese das alles und wenn ich nach 2 Wochen nicht geantwortet habe, einfach mal eine Erinnerungs-E-Mail schreiben. Dann klappt das ganz hervorragend. Jetzt aber so akut, dass
Oder in der
man.
Praxis anrufen.
Genau, das geht auch. Da ist auch die Praxisnummer drauf. Früher war da meine Mobilnummer, aber das war eine doofe Idee.
Das glaube ich.
Und jetzt so akut, wie du eben schon gesagt hast, oder wie ich eben auch schon mal gesagt habe, wir brauchen sicherlich Dinge, von denen uns aber gar nicht bewusst ist, dass wir sie brauchen. Und wenn jetzt irgendwie ein Profi aus welchem Gewerk oder sonstigem auch immer gerade merkt, hey, das braucht ihr, um größer zu werden, dann bin ich offen für alles. Aber jetzt, dass ich sage, ich brauche irgendwie jetzt irgendetwas Materielles oder irgendwelche Dienstleistungen, das kann ich immer so schwer sagen.
Was du also brauchst, sind berufene Leute, Leute mit Skills, die Lust haben, euch irgendwie zu unterstützen. Wenn ihr aber keine Skills habt und trotzdem was machen wollt, aber auch kein Geld habt, könnt ihr trotzdem was machen, liebe Zuhörer. Und zwar könnt ihr über den auf der Webseite hinterlegten Smile-Amazon-Link einkaufen und dann wird Minimolars Cambodia e.V. auch ein Stück weit unterstützt, oder?
Sehr gut, ich bin beeindruckt, dass du das gefunden
Na,
hast und gesehen
selbstverständlich.
hast. Und das sind so Dinge, die ich manchmal auch selbst vergesse. Ich kaufe 80% meiner Dinge, die ich kaufe, viel bei Amazon. Ja, meine Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden das immer sehr schade, dass ich so viel da kaufe, weil es kommt alles immer in die Praxis, weil da ist den ganzen Tag jemand, der die Post annimmt. Und 80% ja, bestelle ich dann immer über smile.amazon. Aber manchmal ist es dann auch so, dass ich in der Hektik das nicht mache und dann ärgere ich mich dann im Nachhinein, dass ich das nicht gemacht habe, weil es ist so einfach und dann gibt es teilweise Smile-Amazon Aktionswochen und dann gibt es irgendwie die doppelte, ich weiß gar nicht, 0,5% gibt es, glaube ich, des Umsatzes
Ja,
oder so.
genau.
Und teilweise gibt es dann 1,5%. Und wenn man dann, egal ob man ein USB-Kabel oder ja, den riesen Kühlschrank mit Eiswürfelspender kauft, es lohnt sich einfach immer.
Und es kostet einen nichts,
Ja.
außer eben über diesen Link einzukaufen und nicht über den normalen Amazon-Link. Also gerne mal auschecken. So, du hast eben auch schon von Projekten gesprochen, die ihr immer wieder mal finanzieren müsst und so. Was steht denn für euch als nächstes an? Was sind so die nächsten Projekte bei euch, die ihr anpackt? Kannst du da irgendwas
Also
uns erzählen?
auf der einen Seite, das ja, bereite ich jetzt noch mal ein bisschen auf.
Ja.
Ja, wir machen mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal die Woche, so mobile Einsätze. Das heißt, wir gehen in die Slums und behandeln direkt in den Slums. Das Dream Big-Foto ist eben auch dort entstanden, wo wir immer mit unseren, mit unserer kleinen Zahnarztpraxis anreisen. Dann packen wir das alles aus und behandeln dort die Kinder. Das ist einerseits total spannend für die Kinder. Andererseits ist es für die Projekte denn teilweise nicht
Haben die
finanzierbar.
Kinder eigentlich viel Angst vor euch?
Nein. Nein, es ist toll. Also mehr als 90% der Kinder dort, für die ist ein Event, wenn wir
Ja.
da sind. Und erstens ist es so, dass wir eben vielen auch die Schmerzen nehmen.
Ja.
Deswegen da ist da ein hoher Leidensdruck. Und zweitens finden die es ganz, ganz aufregend, weil es ist eben Abwechslung. Es ist was anderes zum klassischen Alltag, den die
Ja.
sonst dort haben. Und jetzt mache ich mich unbeliebt, in Deutschland behandelt man gelegentlich kleine Prinzen und Prinzessinnen. Das ist in Kambodscha eher weniger so.
Diese Angst vom Zahnarzt ist vielleicht auch in Deutschland ein bisschen anerzogen.
Wobei
Das ist
die,
einer der gefürchtetsten Berufe, den
ja,
man.
das ist, wenn man dann vorher schon so Geschichten wie Schmerz, Spritze, ich gehe auch nicht gerne zum Zahnarzt, sagt, dann wie
Ja.
soll das Kind da auch richtig, richtig Spaß bei
Klar.
haben? Für die ist aber da ganz spannend. In Deutschland sagt man, man soll am Anfang schon die Kinder irgendwie mit in die Praxis bringen, damit die halt die ganze Atmosphäre schon kennenlernen. Die kommen dann teilweise das erste Mal mit 6, 7, 8 zum Zahnarzt und sind total tapfer, verziehen keine Miene. Teilweise eben, weil sie schon wirklich über Wochen, Monate Schmerzen hatten. Und das, was wir denn da zusätzlich machen, jetzt gar nicht mehr wehtut, als was die da schon
Ja.
erleiden mussten.
Danach geht es ihnen besser.
Ja. Und zurück zu unserem Projekt, eben um da hinzukommen. Also wir können nicht die Kinder ein, also die Projekte können sich das gar nicht leisten, eben die Kinder zu uns dann teilweise zu bringen. Deswegen ja, fahren wir dann hin und wir mieten dann meistens Autos, die mehr oder weniger gut funktionieren. Und wir haben schon 3 Stunden lang mit irgendwelchen Pannen auf dem Wege mal verbracht und hatten dann noch 1,5 Stunden Behandlungszeit, weil es alles so lange gedauert hat. So unser großer Plan ist eben immer der eigene Bus, um dann eben ohne großen Zeitverlust all diese Dinge zu machen. Das heißt, der Wagen ist dann auch mit dem größten Teil der Instrumente immer eingerichtet. Das heißt, man kann einfach in Anführungsstrichen losfahren und muss nur die temperatursensiblen Dinge
Ja.
einladen.
Das ist natürlich immer extrem teuer, also medizinisches Equipment, ne? Ja, muss man wahrscheinlich auch alle paar Jahre mal erneuern und so. Also gehen da die Spenden auf jeden Fall eine sehr nützliche Adresse. Und ja, jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen. Vielen Dank für die ganzen spannenden Infos aus der Welt der zahnärztlichen NGO-Aktivitäten in Kambodscha. Wirklich ein ganz tolles Bild und sehr faszinierend, mit dir darüber zu reden. Eine Frage habe ich tatsächlich noch.
Ja, bitte.
Also du hast es ja geschafft mit deinem Verein etwas, hast du ja eben gesagt, du kannst Zähne gut und darum machst du das als NGO. Aber hast du irgendwie einen Tipp? Weil man muss ja wirklich es erstmal hinkriegen, sein Leben auf eine Art umzustellen, dass man es schafft, sich so wohltätig zu engagieren. Also du musst ja erstmal irgendwie hinkriegen, ein halbes Jahr dahin zu fahren oder sowas. Hast du irgendwie einen Tipp für jemanden, der denkt, ich würde eigentlich auch gerne irgendwas tun? Aber ich weiß nicht so ganz, wie ich es anpacken soll, wo ich anfangen soll.
Es hat natürlich auch mal so ein bisschen mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Ich könnte auch in der ganzen Zeit, in der ich sowas mache, Golf spielen, segeln, irgendwas anderes machen, was mir erstmal ja von außen betrachtet vielleicht mehr Spaß bringen würde. Man opfert, also nicht opfert, aber man gibt immer ein Stück seiner Zeit her. Man muss es sich leisten können, definitiv. Und viele Menschen haben aber eben Zeit. Und auch wenn ich jetzt nicht das Rieseneinkommen habe, habe ich trotzdem Zeit. Und es gibt ja Dinge oder viele Menschen können Dinge, mit denen sie wirklich helfen können. Aber man muss sich selbst mal die Frage stellen: Habe ich erstmal irgendwie eine Profession? Kann ich irgendwas, was gut, was ich vielleicht auch nur als Hobby mache? Es gibt viele Vereine, die haben in meinen Augen miserable Websites. Es gibt auf der anderen Seite viele Leute, die technikaffin sind, die mittlerweile kann man mit Website-Baukästen so schöne Sachen machen, die das können. Und wenn man da zum Beispiel nur als Beispiel sagt, hey, ich mache irgendeinem Verein, zu dem ich irgendeinen Bezug habe, mal eine neue Website und betreue das oder guck mir oder baue denen zumindest nur mal was auf, damit die ja eine Landingpage
Ja.
haben und wahrgenommen werden oder wenn ich nicht im Internet gefunden werden kann, dann ist es schon mal schlecht. Und heute läuft vieles übers Internet und ich lese irgendwo was von einem Verein. Es gibt tolle andere Vereine. Ich spende auch mal für andere Vereine. Und dann möchte ich aber lesen, was die machen. Ich möchte auch mal ein Bild sehen. Und das ist eben das, was zum Beispiel viele Menschen
Ja.
können. Oder eben auch, es gibt viele, viele andere Dinge. Man muss, so ein Verein ist ja dann doch irgendwie eine kleine Organisation und wenn man muss viel schreiben, man muss viel korrespondieren. Man kann bei Facebook, was eben auch der Redakteur gemacht hat, dann ja, ernennt man die Menschen da als Administrator oder als Redakteur oder wie es auch alles heißt oder als Werbetreibender. Und dann können die eben auch da das Ganze publizieren und man muss die vielleicht nur mal mit einem Foto füttern. Und es gibt viele Dinge ja, Internet, im medialen
Das
Bereich.
stimmt.
Und das ist eben auch manchmal so ein Generationsproblem, wenn ich, ja, viele Menschen haben erst die Zeit oder nehmen sich die Zeit, ein Hilfsprojekt ja, zu gründen oder ja, wohltätige Arbeit zu machen, wenn sie eben älter sind. Und dann ist vielleicht der Bezug zum Internet schon gar nicht mehr so stark vorhanden, obwohl es etliche Silver Surfer gibt. Und dass man dann sagt, hier in dem Bereich kann ich als junger Mensch euch total gut unterstützen. Und es gibt etliche andere Dinge, die mir sicherlich oder auch dir nicht auffallen. Da muss jeder für sich selbst immer mal überlegen, was kann ich, was vielleicht anderen hilft.
Genau, und was du gerade gesagt hast, es gibt ja einfach sehr viele Arbeiten, die anfallen nebenher, neben der eigentlichen, also ich würde jetzt zum Beispiel keine zahnärztliche Behandlung durchführen können, aber ich könnte für euch eine Webseite betreuen, zum Beispiel, ne? Wofür aber keine Zeit ist für die Leute, die das dann hauptsächlich machen, ne? Und ich glaube, da ist ein sehr großes Potenzial, wo man relativ niedrigschwellig helfen kann, teilweise von zu Hause aus, und gar nicht so viel ja, Zeit und Geld und sowas verliert, sondern einfach ja, sich ein bisschen engagieren muss. Das sind doch ganz nützliche Tipps und darum, ja, danke dir dafür nochmal, dass du da warst. Sehr, sehr spannend und ja, und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr beim PRBA 2019 wieder, wenn ihr wieder mit neuen One in a Million Shots vorbeikommt, denn One in a Million Shots gelingen einem ja ständig, ne?
Ja, durchaus. Also es war mir auch ein großes Vergnügen. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, alle wichtigen Links sind in den Shownotes. Da könnt ihr euch alle Bilder angucken, könnt ihr euch die Seite angucken, die Facebook-Seite und auch spenden und so. Und wenn ihr uns, liebe Zuhörer, gewogen bleiben wollt, dann hört ihr uns hier in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr selber Themenvorschläge habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mal vorbeikommen wollt als Gast, dann meldet euch bei uns am besten unter unserer neuen E-Mail-Adresse podcast@newsaktuell.de, die wir eingerichtet haben extra für diesen Podcast, unter unserem Twitter-Handle @newsaktuell oder bei mir persönlich @michaelklafke auf Twitter könnt ihr mich erreichen. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Ulf.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören.